Bach hat brilliert an der Orgel, genauso wie am Cembalo und am Klavier natürlich. Mozart hat schon als Kind auf verdeckten Tasten gespielt und Beethoven hat im Salon seiner adligen Gönner einen Flügel nach dem anderen in Stücke gehämmert. Praktisch alle großen deutschen Komponisten der Vergangenheit waren auch große Pianisten. Aber das, was sie gespielt haben, hat immer noch größere Bedeutung gehabt als das, wie sie es gespielt haben. Virtuosen hat's schon früh gegeben in der Musik, aber das waren dann Sänger oder Streicher vor allem. Virtuosen an den Tasten sind dann erst so im 19. Jahrhundert dazugekommen. Vor allem ein Mann ist zur Sensation geworden in ganz Europa und nach ihm war nichts mehr so auf den schwarzen und den weißen Tasten wie vorher.
Auftritt Franz Liszt. Auftritt eines Genies, eines Wunders, einer Provokation. Solches Klavierspiel hatte es vorher nicht gegeben. Nicht in dieser Schwierigkeit, dieser Wirkung und vor allem nicht in dieser Form. Orchester, Solo, Gesangsnummern bunt durcheinander, das war man gewohnt. Aber ein ganzer Abend nur mit einem Solisten, einem Komponisten und einem Instrument, das schafften nur Franz Liszt und sein Flügel. Beziehungsweise mehrere. Viele waren der Kraft seines Anschlags und der Wucht seiner Stücke nicht gewachsen. Regelmäßig rissen Saiten, brach der Rahmen. Und im Publikum fielen die Frauen reihenweise in Ohnmacht. Heinrich Heine spottete über die Listomanie als Verrücktheit, wie sie unerhört in den Annalen der Furore. Und Clara Schumann, selbst eine der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Zeit, bemerkte:
Er erregt Schrecken und Staunen, seine Leidenschaft kennt keine Grenzen, er zieht einen in sich hinein, man geht mit ihm unter.
Keine größere Stadt in ganz Europa, in der man seine lange, hagere Gestalt, die ins blasse Gesicht fallenden Haare und diese langen, unendlich geschmeidigen Finger nicht bewundern konnte. Die europäische Hauptstadt der Musik, Paris allerdings, musste er sich mit einem Nebenbuhler teilen. Sigismund Thalberg, ein Österreicher und wie Liszt Schüler des Drillmeisters Karl Czerny, hatte dort genauso viele, wenn nicht gar mehr, Fürsprecher. Ein Duell sollte Klarheit schaffen, wer von beiden nun der größere Pianist sei, Thalberg kontra Liszt, der geschmeidige Schwärmer gegen den dämonischen Hexenmeister, das war Gesprächsthema einer ganzen Saison. Am Ende des Abends ein Bon mot: Thalberg ist der erste Pianist der Welt, Liszt der einzige. Im Paris der 1830er und 40er Jahre waren allerdings nicht nur die wuchtigen Töne Liszts zu hören, sondern auch völlig gegensätzliche, poetische, zarte, virtuos, aber filigran. Eine zerbrechliche Gestalt, eingewickelt in Tücher und Mäntel, scheu am Flügel, vergeistigt im Spiel, das war Frédéric Chopin. Eine Art Luftgeist, rein in Musik und Person und Liebling der Pariser Salons. Dort, nicht auf der großen Bühne, waren seine Miniaturen, die Masurken, Walzer, Impromptus zu Hause. Chopins eigener Klavierklang soll intim, zart und selbst für damalige Verhältnisse ziemlich leise gewesen sein. Chopin folgten zwei andere große polnische Klaviervirtuosen nach, Ignaz Paderewski und Leopold Godowski. Paderewski, ein nobler und für sein feuriges Klavierspiel weltweit gefeierter Musiker, kam sogar zu politischen Ehren. Er wurde 1919 Ministerpräsident und Außenminister des wiedervereinigten Polens. Paderewski besorgte außerdem die erste Chopin-Gesamtausgabe, aber ein technisch ungeahntes Fähren überführte seine Musik Leopold Godowski. Er war ein fingertechnisches Genie, der für Chopins vertrackte Etüden nicht 10, sondern nur 5 Finger benötigte. Seine Bearbeitungen für die linke Hand grenzen bis heute an Unspielbarkeit. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich das pianistische Virtuosentum Richtung Osten zu verlagern, mit Moskau und St. Petersburg als Zentren. Maßgeblich zurück geht diese Entwicklung auf Anton Rubinstein, Liszts legitimen Nachfolger, was Anzahl und Schwierigkeitsgrad von Auftritten angeht. Fast alle großen russischen Pianisten des 19. und 20. Jahrhunderts stehen direkt oder indirekt in seiner Tradition. auch Sergei Rachmaninow, der auf seine virtuosen Laufbahn allerdings gern verzichtet hätte. Rachmaninow sah sich in erster Linie als Komponist. Auf große Tourneen als Solist ging er nur ungern. Und es schmerzte ihn zeitlebens, dass seinem Spiel größerer Erfolg zuteil wurde als seinen Werken, die vielen Kritikern als zu romantisch oder gestrig erschienen. Anders als seine Musik es vielleicht erwarten ließe, war Rachmaninow als Pianist eher nüchtern und ließ sich zu keinerlei Sentimentalitäten hinreißen. Ganz anders als einer seiner bedeutendsten Interpreten und engsten Freunde im amerikanischen Exil, die moderne Inkarnation des Klavierhexenmeisters Wladimir Horowitz. An ihm schieden sich zeitlebens die Geister, er wurde als Scharlatan beschimpft und als Gott gefeiert. Die Liste der ihm folgenden russischen Virtuosen ließe sich bis heute endlos fortsetzen. Der Markt an jungen Virtuosen hat sich rasant vergrößert, asiatische Superpianisten treten auf den Plan und die wenigsten werden hoffentlich die gleiche Entwicklung nehmen wie Lang Lang. Von einem begnadeten Künstler zu einer in Äußerlichkeiten versponnenen Karikatur seiner selbst. Aber die Gegenwart knüpft immer wieder an die Vergangenheit an. Mit dem Kanadier Marc-André Amelin ist sogar wieder ein komponierender Virtuose zu bestaunen. Einer, der es schafft, gleich drei Chopin-Etüden miteinander zu verbinden. Gefahr, dass die Steinways dieser Welt vereinsamen oder unterfordert werden, besteht zumindest in nächster Zukunft nicht.
Von Franz Liszt bis Lang Lang. Mascha Drost über die ganz großen Virtuosen am Klavier.